Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich bete nochmal mit uns, aber ihr dürft sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir, wie ich, dafür, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass wir dieses Geschenk annehmen können, in Beziehung mit Gott zu leben, weil du all das, was uns daran hindert, weggenommen hast durch deinen Tod am Kreuz. Und danke dafür, dass wir heute Morgen hier sitzen können, dass wir hier stehen können, dich loben können, dich anbeten können. Und ich möchte dich bitten jetzt für diese Zeit, dass du ja Gnade schenkst, dass unsere Herzen, unsere Ohren offen sind, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Möchte ich bitten, dass du das Störende fernnimmst, dass du mich gebrauchen kannst. Danke dafür, dass du ein Interesse an uns hast, dass du an uns wirken möchtest. Amen. Wir sind ja gerade in der Predigtreihe Kirche Unplugged. Da geht es darum, so der Kern von Kirche. Wir haben gesagt, wir gucken in die Apostelgeschichte. Das ist so die erste Kirche in der Urzeit, also kurz nach Christi Tod. Wird dort beschrieben, was ist dort passiert. Und wir haben gesagt, wir gucken mal in die Apostelgeschichte rein und gucken, was ist denn Kern von Kirche? Um was dreht sich dort? Und da gehen wir heute einen kleinen Schritt weiter. Und das Thema für heute heißt, mein kleiner Teil vom großen Ganzen. Und jetzt mögt ihr schon ganz viele Assoziationen damit haben, was meint er denn wohl? Und ich glaube, 99% haben auch schon eine Vermutung. In welche Richtung geht's? Und ich möchte ein Bild vor der Predigt sozusagen nochmal vorweg schicken, was ich ganz, ganz elementar wichtig finde, dass wir das bei dieser ganzen Predigt im Hinterkopf behalten. Es geht ja darum, welchen Anteil habe ich eigentlich am Gesamtgeschehen? Welchen Anteil habe ich an Gesamtgemeinde? Was ist da mein Part davon? Ist mein Einsatz überhaupt von Bedeutung? Oder besetze ich irgendeine austauschbare Nebenrolle? Oder wie wichtig ist das, was ich tue, das, was ich einbringe? Und ein Bild, habe ich ja gesagt, was ich dir mitgeben möchte, oder ich möchte ein Bild austauschen und ein anderes dafür einsetzen. Ich glaube, wir haben häufig so ein Bild von Gemeinde oder wenn es um Einsatz, Mitarbeit geht, auch um Finanzen, haben wir häufig so ein Bild vor Augen wie von einer Schokolade. Schokolade ist ja erstmal super, das ist schon mal gut. Schokolade schmeckt auch den meisten. Oder gibt es jemand, der keine Schokolade mag? Genau, und Schokolade hat ja, also die klassische Schokolade, heutzutage gibt es ja alle möglichen anderen Formen auch noch, aber Schokolade hat normalerweise so Riegel und diese Riegel, die sind dann, haben nochmal so Zeilen und Spalten und so, und dann hat man so kleine Rechtecke. Das Ganze ergibt ja irgendwie so dann die Schokolade. Und ich glaube, wir haben oft so das Bild vor Augen, mein Teil, den ich einbringe, das ist so ein kleines Stück dieser Schokolade. Ist ja schon mal gut, oder? Also ich meine, ich bin Teil dessen irgendwie, ich bringe etwas ein und das Ganze wird süßer und es gibt mehr von dem Ganzen. Aber wenn ich dieses kleine Stück abbreche und abbeiße und dann ist es weg, dann macht das auch nicht so einen großen Unterschied, weil da ist ja immer noch ganz viel andere Schokolade. Und ich glaube, wir haben oft dieses Bild von, ich tue etwas dazu und es wird einfach nur etwas addiert vor Augen, wenn es um meinen Teil vom großen Ganzen geht. Und ich glaube, dass dieses Bild ein bisschen Korrektur bedarf. Und ich habe so bei der Tagesschau, da kommt ja am Ende kommt dann immer die Lottozahlen. Und ich habe gedacht, das ist ein viel cooleres Bild für das, wenn es darum geht, meinen Teil vom großen Ganzen einzubringen. Ja, Lotto funktioniert ja so 6 aus 49. Du machst deine Kreuzchen, 6 Kreuze, dann gibst du deinen Tippschein ab und dann guckst du sonntags abends oder mittwochs kommst, glaube ich, immer auch noch, kommen dann die Lottozahlen und dann siehst du, okay, ich habe 2 richtige und ich habe ein bisschen was gewonnen. Und du kannst, wenn du 6 richtige hast, kannst du mehrere 100.000 Euro gewinnen. Das ist cool. Aber wenn du die Superzahl noch hast, die hinten auf deinem Lottoschein draufsteht, dann hast du die Chance, wenn du die 6 richtige hast und die Superzahl, dann werden es nicht einfach nur 100.000 Euro mehr, sondern auf einmal wird es ein Millionenbetrag. Mehrere Millionen, die du gewinnen kannst. Du kannst den Jackpot damit knacken. Und ich finde das ein viel cooleres Bild. Jedes Mal, wenn du eine Ziffer richtig hast, mehr richtig hast, dann wird das Geld nicht einfach nur mehr, also kommen nicht nochmal 1.000 Euro dazu, sondern es vervielfacht sich um einiges. Und ich glaube, das ist das Gleiche auch in einer Gemeinde. Wenn du deinen Teil, deinen kleinen Teil einbringst, ist es nicht einfach nur eine Addition, es kommt nicht nur ein kleines Schokoladenstückchen dazu, sondern es vervielfacht sich etwas in etwas viel Größeres. Ja? Also wenn du irgendetwas von heute mitnimmst, dieses Bild, weg mit der Schokolade, die darfst du komplett essen, hin zu diesem Lottozahlenbild, dein Teil, den du einbringst, der vervielfacht einiges in einer viel größeren Dimension. Also, das, was du mitnimmst, was du schon mal aufschreiben kannst, ich bin die Superzahl, okay? Und ich möchte euch heute zwei Personen aus der Apostelgeschichte vorstellen, die durch ihren kleinen Einsatz so richtig was vervielfacht haben. Die haben ein bisschen was gegeben und es ist Gigantisches daraus entstanden. Und die haben eine Entwicklung durchgemacht. Und ich würde sagen, das sind nicht die Superhelden gewesen. Also ich spreche nicht von Petrus, ich spreche nicht von Paulus, nicht von Timotheus oder irgendwelchen anderen großen Helden, sondern ich spreche von einem Pärchen, die kommen insgesamt sogar nur 6-mal vor in der ganzen Bibel. Werden nur ganz kurz erwähnt und das sind so Normalos, so wie du und ich, würde ich mal behaupten. Ja, und das finde ich so sympathisch daran. Wir brauchen dann mal nicht die großen Helden angucken, sondern so zwei Normalos, so wie du und ich, aus Fleisch und Blut, die damals mit der Gemeinde, mit der ersten Gemeinde aufgewachsen sind in dieser ersten Zeit. Und ich finde das total spannend. Wie gesagt, die beiden kommen nicht besonders häufig in der Bibel vor. Insgesamt gibt es 6 Stellen, wo ihre Namen erwähnt werden. Und Lukas und Paulus berichten davon, also Paulus in seinen Briefen, dort werden sie erwähnen, und Lukas eben in der Apostelgeschichte. Und die beiden heißen Aquila und Priska. Jetzt kann man die erste Frage, die man sich stellt, wer ist Männlein, wer ist Weiblein, weil beide enden mit A. Deswegen habe ich euch dieses Bild mitgebracht. Ja, könnt ihr euch einprägen, so hübsch sahen die aus. Aquila, der gute Hausherr, und Priska, die Hausfrau oder die Gattin, wie auch immer. Übrigens, wenn ihr gleich, wenn wir in die Bibeltexte reingucken, wird euch auffallen, da steht nicht immer Priska, sondern manchmal steht da Priscilla, nur als Erklärung vorweg. Lukas hat Priscilla geschrieben, Paulus hat Priska geschrieben, sind aber definitiv gleichen Personen, das gibt der Kontext her, könnt ihr nachstudieren, ist definitiv so. Aber nicht, dass euch das verwirrt. Okay? Und von diesen beiden möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Die haben eine Entwicklung durchgemacht. Und die finde ich unglaublich spannend. Ich glaube, dass wir da eine ganze Menge von lernen können. Und ich hoffe, dich damit ein bisschen abzuholen und dass du dich dort ein Stück wiederfinden kannst. Genau, die beiden sind Juden, leben eigentlich in Rom. Und im Jahr 49 nach Christus denkt sich der Kaiser, wow, das, was die Juden da gerade machen, so Aufruhr unter den Juden, da werden einige Christen, irgendwie so eine neue Sekte oder sowas entsteht da, das wird mir zu bunt, die werde ich alle aus Rom wegschicken. Sollen zusehen, dass sie woanders hinkommen. Und diese beiden, Aquila und Priska, sind welche von den Juden in Rom und sie müssen ihre Stadt verlassen, sind also mehr oder weniger Flüchtlinge und kommen nach Korinth. Und da steigen wir in den Bibeltext ein, Apostelgeschichte 18. Danach verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er einen Juden mit Namen Aquila kennen, der aus Pontus stammte und vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war. Man hatte sie aus Italien vertrieben, nachdem Kaiser Claudius allen Juden befohlen hatte, Rom zu verlassen. Also er ist aufgewachsen in Pontus, ja, lebte später in Rom und von dort musste er gehen. Paulus wohnte und arbeitete bei ihnen, denn sie waren, wie er, von Beruf Zeltmacher. Jeden Sabbat ging Paulus in die Synagoge, wo er Juden wie Griechen für seine Botschaft gewann. Gut, also ich meine, wenn man den Text so liest, hast du bestimmt auch schon mal gelesen, so Apostelgeschichte, so Standardtext, hat man das auch vielleicht irgendwie im Kopf. Und in erster Linie geht es da ja um Paulus. Was macht denn Paulus da so? Und Aquila und Priska sind irgendwie so Randfiguren, also so Nebenrollen, so Statisten irgendwie, ne? Aber wenn man sich deren Geschichte genauer anguckt, ist es echt spannend. Ich glaube nämlich, als Lukas das aufgeschrieben hat, hat er so Details von den beiden sehr bewusst reingeschrieben. Das sind ja so Sequenzen aus ihrem Leben und ich glaube auch, er hat sich was dabei gedacht. Paulus kommt auf seiner zweiten Missionsreise, kommt er nach Korinth. Und Korinth war damals die größte Stadt Griechenlands, war irgendwie so die Metropole schlechthin, so das heutige New York oder Berlin, London, Mailand. Da hat das Leben pulsiert. Und Paulus wusste, wenn das Evangelium hier in Korinth auf fruchtbaren Boden fällt, wenn sich das hier ausbreitet, dann wird das die gesamte Region der damaligen Zeit, also komplett Griechenland und den Mittelmeerraum, wird das erreichen. Wenn das dort Frucht trägt, Korinth ist eine absolut wichtige Stadt. Und deswegen kann man auch sehen, Paulus bleibt 1,5 Jahre dort. Das ist eigentlich so der längste oder mit der längste Zeitraum, den er an irgendeinem Ort war, um Gemeinde zu pflanzen. Und Paulus kommt mit diesem Bewusstsein nach Korinth, hey, hier werde ich eine neue Kirche gründen oder ich werde den Juden Christus bringen und daraus wird ja etwas entstehen, das, was wir heute dann Gemeinde nennen. Und wenn du so ein Anliegen vor dir herträgst, dann brauchst du etwas dafür, dann bist du kein Einzelkämpfer. Das, was du brauchst, sind Verbündete. Das, was du brauchst, ist ein Team, was diese Vision mit dir trägt. Das, was du brauchst, sind Leute, die den Rücken stärken, wenn es dir mal nicht gut geht. Das sind Leute, die für dich da sind, die mit anpacken und die dich mit vorantreiben, deine Vision oder den Auftrag, den du da von Gott bekommen hast. Und ich glaube, dass Paulus nicht irgendwie zufällig auf Priska und Aquila gestoßen ist, sondern dass er sowohl Gottes Führung als auch seine Ausschau nach solchen Mitstreitern, dass es das war, warum er auf diese beiden gestoßen ist, warum er letztlich bei den beiden eingezogen ist. Ja, die beiden nehmen ihn in ihr Haus auf, das bedeutet auch in ihre Hausgemeinschaft. Ja, die haben nicht nur irgendwie ein Zimmer an ihn vermietet, sondern das war dann irgendwie ja richtig Hausgemeinschaft. Also du kannst dir ja vorstellen, du nimmst jemanden in deine Family auf, da teilst du das Leben miteinander. Der hat dann nicht irgendwo seine abgeschlossene Wohnung, sondern er ist Teil dieser Hausgemeinschaft. Und sie ermöglichen Paulus in ihrem kleinen Unternehmen etwas nebenbei zu verdienen. Und ich stell mir das so vor, die lernen Paulus kennen, der sprudelt über von der guten Nachricht, von seinem Auftrag, von seiner Vision, Gemeinde in Korinth zu pflanzen, dass dort etwas entstehen kann. Und die beiden lassen sich anstecken. Und sie fragen Paulus, hey, das ist ja total cool, was du da machst. Hey, was brauchst du dafür? Wie können wir dich unterstützen? Gibt es irgendwas, was wir tun können, was in unserer Macht steht? Irgendwas? Und sagt Paulus, ja, also gut wäre schon mal eine Bleibe zu haben. Ich müsste irgendwo unterkommen. Und irgendwie muss ich mir auch meinen Lebensunterhalt versorgen können. Und sagen die beiden, hey, du kannst sofort bei uns einziehen. Und was hast denn du gelernt? Vielleicht haben wir da irgendwie Connection und wir können so einen 450-Euro-Job besorgen. Da Paulus, ja, ich mache hier in Zelte, ne? Also so, ich kann flicken mit Leder und so. Wow, echt krass, das ist ja unser Job, cool, dann kannst du bei uns einsteigen, so einen kleinen Gehilfen brauchen wir noch. Einer, der uns ein bisschen mit anpackt und dann kannst du da ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Und dann sitzen die drei Abend für Abend zusammen, also stelle ich mir das vor, das steht da ja nicht, ja, aber die nehmen ihn in ihrer Hausgemeinschaft aus und ich stelle mir das vor, sitzen Abend für Abend zusammen, Paulus erzählt, was ihm im Kopf vorgeht, er erzählt ihm von einer guten Nachricht, er begeistert sie weiter, die beten gemeinsam und samstags geht Paulus in die Synagoge und erzählt den Griechen und den Juden von Christus, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist für Sünden, dass Beziehung zu Gott möglich ist. Und die beiden waren sein Rückhalt, sein Team, seine Ergänzung, dort, wo er etwas gebraucht hat, damit überhaupt möglich wurde, das, was in Korinth entstanden ist. Hey, Paulus war nicht der Einzelhero, der Einzelkämpfer, sondern der hatte immer Leute bei sich. Und hier waren es Aquila und Priska, die einfach gesagt haben, was können wir tun? Was können wir tun? Womit können wir dich unterstützen? Wo können wir anpacken? Wo können wir geben? Wo können wir dir helfen, Paulus? Und sie haben ihren kleinen Teil vom großen Ganzen beigetragen. Und ich habe mich gefragt, ja, was bedeutet das für uns, wenn wir darüber nachdenken, was Kern von Kirche am Plakt, was heißt das dann für uns? Und ich habe es mal so ausgedrückt, Teil einer Gemeinde sein ist mehr, als den Gefällt-mir-Button zu klicken. Ja, also vom Facebook kennt ihr das, da kann man bei allen möglichen Artikeln oder neuen Bildern und Schlagzeilen kann man immer Gefällt-mir andrücken. Und dann kannst du dich toll fühlen, wenn dein neues Profilbild, hey, hat 200 Klicks, gefällt mir. Ich habe irgendwann mal zur Geburt von Jonathan eins gepostet, da hatte ich dann, keine Ahnung, ganz schnell innerhalb von 12 Stunden 300 gefällt mir Buttons oder sowas. Und ich so, ja, cool, ja, mein Sohn und so. Aber ehrlich, du kannst dir gar nichts davon kaufen. Eine Gemeinde gewinnt nicht an Kraft und an Einfluss und wird nicht zum Jackpot für diese Stadt, wenn 100 Leute gefällt mir klicken. Hey, das ist cool, wenn du das machst, ja? Also auf Facebook kannst du auch die FCG Oldenburg als gefällt mir anklicken und so. Toll, kann man sich auch drüber freuen. Es ist auch gar nichts Schlimmes dran. Und ich finde es auch super, wenn Leute sagen, hey, ich mag eure Kirche, das, was ihr ausdrückt, das, was ihr mögt und so weiter. Das ist super. Und es gibt Momente im Leben, da ist gar nicht mehr drin, als zu sagen, hey, das gefällt mir und ich bin irgendwie dabei. Ich sitze hier sonntags. Das ist okay. Es gibt Momente im Leben, da geht einfach nicht mehr. Also Esther kriegt den nächsten Kind. Da ist dann einfach, ich sag mal, nicht mehr drin, als einfach irgendwie dabei sein. Und das ist absolut okay. Oder wenn du krank bist. Oder. Aber das sind, ich sag mal, Ausnahmen. Die Regel ist etwas anderes. Die Regel ist, ich bringe meinen kleinen Teil mit ein. Es ist mehr als ein gefällt mir. Und hab bitte wieder das Bild vom Anfang im Kopf. Ja? nicht dieses kleine Schokoladenriegelchen, sondern dieses Büsschen, was ich reingebe, multipliziert sich vielfach. Es ist letztlich der Lottogewinn. Mir geht es nicht um Druck, sondern dass wir ein bisschen Bild von dem kriegen, was wäre eigentlich möglich, wenn. Das Haus Gottes ist ein Haus aus lebendigen Steinen, so heißt es. Ja, der Leib Christi ist aktiv, der sitzt nicht 24 Stunden auf dem Sessel. Und vielleicht bist du noch recht neu hier in der Gemeinde. Vielleicht 3, 4 Monate. Ich will dich einfach mal herausfordern, ein bisschen ermutigen. Hey, spring doch einfach mit rein. Von der Zuschauertribüne direkt aufs Spielfeld. Mach mit. Vielleicht bist du schon seit 10 Jahren hier, hast noch nicht das Passende gefunden. Mach das doch mal so wie Aquila und Priska. Frag einfach, hey, wo kann ich einfach meinen kleinen Teil mit reinbringen, damit sich das Ganze hier multipliziert? Manchmal warten wir, habe ich gemerkt, so auf die Berufung, auf die Platzanweisung Gottes. Und ich glaube aber, wenn wir nicht bereit sind, mit diesen kleinen, vielleicht ganz unbedeutenden Dingen zu starten, wie jemanden zu sich nach Hause aufzunehmen, im Job anzubieten, so wie Priska und Aquila, oder die ganz kleinen Dinge, damit zu starten, dann könnte es sein, dass wir mit unserer Berufung, dass sie denn kommt, bis zur Ewigkeit warten müssen. Und dann sagt Gott, guck mal, eigentlich hätte ich das in deinem Leben vorgehabt. Und wir sehen das gleich im Leben von Priska und Aquila, was passiert, dadurch, dass sie in diesem kleinen starten, in dem kleinen treu sind. Ich habe an der Bibelschule einen Dozenten, von dem bin ich mega begeistert, so ein Schweizer, der hat da noch so einen tollen Akzent, den ich leider nicht nachmachen kann. Und ich finde den Hammer. Und er hat eine kleine Story erzählt, er ist, ich glaube, 17, 18 zum Glauben gekommen und hat erzählt, er ist dann in eine Gemeinde gekommen und hat gesagt, okay Gott, ich will dir irgendwie auch dienen. Und eine Woche später kam der Pastor zu ihm und hat gesagt, hey, hättest du nicht Bock, so als Parkplatzeinweiser mit dabei zu sein? Er hat gesagt, boah Gott, voll die Berufung. Aber er hat es gemacht. Ein halbes Jahr nur. Aber das, was er uns erzählt hat, ist das, was er gelernt hat, Menschen wertzuschätzen, freundlich zu sein, jeden Einzelnen sich anzugucken, für den zu beten, zu sagen, hey, was für ein geliebtes Geschenk Gottes. Und eine demütige Haltung zu haben. Zu sagen, ich bin mir hier für nichts zu schade. Ich bin Diener aller. Und das hat er ein halbes Jahr gemacht. Und er hat gesagt, das ist das, ein Zeitraum seines Lebens, der ihn dermaßen geprägt hat. Und ich habe jetzt, keine Ahnung, 4, 5 Kurse bei ihm gehabt. Und wenn ich dir 2 Begriffe sagen sollte über diesen Mann, was den auszeichnet, es ist Wertschätzung und Demut. Neben seiner hammermäßigen Lehrbegabung. Aber das, Gott formt in solchen kleinen Momenten, formt Gott Menschen. Noch so ein Beispiel, so ein Pastorenbeispiel. Wer kennt Peter Wenz aus Stuttgart? Okay, der hat Gospelforum, relativ große Gemeinde, mehrere tausend Leute. Auch der war auf meiner Bibelschule in Berühr. Und man erzählt über ihn, also das erzählt er nicht selber, aber wir hatten letztens einen anderen Bibelschüler, der hat davon erzählt. Auch das ist mir hängen geblieben. Er hat erzählt, es gab eine Putzaktion, also sie müssen immer irgendwelche Dienste machen und Peter Wenz war schön die Fußleisten am Schrubben. Ja, also die armen Studenten, die müssen da richtig rackern. Das hat er gemacht und dann kam ein anderer Student und hat gesagt, hey Peter, was machst du denn da? Mach das mal nicht so ordentlich, das interessiert doch eh niemanden. Und dann hat Peter gesagt, weißt du was, wie soll Gott mir Großes anvertrauen, wenn ich in dem Kleinen untreu bin? Und ich finde das krass, wenn du dir das Leben dieses Mannes anguckst, mal ein ganz aktuelles Beispiel, nicht irgendwo aus der Bibel, dann siehst du, hey, es beginnt mit echt kleinen Dingen, wo es heißt, treu zu sein und was daraus erwächst. Hat mich ganz schön herausgefordert. Nicht, dass ich jetzt hier überall alles putze, aber in den kleinen Dingen weiter treu zu sein. Matthäus 25 sagt Jesus, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Priska und Aquila, die haben das gemacht. Die waren von Beginn an, haben gesagt, das Kleine, was wir einbringen können, in dem sind wir treu, das wollen wir einbringen, das wollen wir machen. Und neben diesem Treue-Test, sage ich mal, was in dem Ganzen auch drinsteckt, haben sie etwas ganz Entscheidendes, anderes auch noch mitbekommen. Sie sind bei Paulus in die Schule gegangen. Viele von euch werden Paulus und Timotheus kennen. So, das ist das klassische Bild für Mentoring. Da wird jemand begleitet, 1:1 Betreuung. Da wird jemand ausgebildet. Und das ist sehr detailliert beschrieben. Ich glaube, bei Priska und Aquila hat Paulus das Gleiche gemacht. Vielleicht nicht 100% identisch, sind ja auch unterschiedliche Leute, aber sie haben bei ihm gelernt, was heißt es, Menschen auszubilden, was heißt es, Menschen in Jüngerschaft zu begleiten. Und du wirst etwas merken, später in ihrem Leben passiert genau das Gleiche, dass sie das weitergeben. Ganz normale Menschen wie du und ich, glaubt man manchmal nicht, ne? So weit weg. Gehen wir mal weiter in Apostelgeschichte 18, Vers 18 und 19. Das sind ja immer nur so ganz kleine Nuancen, wo Priska und Aquila überhaupt erwähnt werden. Da heißt es, Paulus blieb nach diesem Vorfall, also er ist zwischenzeitlich angeklagt worden und so weiter, noch einige Zeit in Korinth, doch schließlich nahm er Abschied von den Gläubigen und fuhr mit dem Schiff an die syrische Küste. Priscilla und Aquila nahm er mit. Zuvor hatte Paulus in Kenchrea nach jüdischer Sitte seinen Kopf geschoren, weil er ein Gelübde abgelegt hatte. Als sie im Hafen von Ephesus ankamen, ließ Paulus die anderen zurück. Während seines Aufenthalts in der Stadt ging er in die Synagoge, um mit den Juden zu reden. Scheinbar geht es wieder nur um Paulus und da sind zwei Statisten, die sind halt irgendwie mit dabei. Ja, also heißt irgendwie schön, ja, Priska und Aquila nahm er mit, sein Hund Bello hat er auch noch an der Seite. Ja, und? Schon tausendmal drüber weggelesen. Was heißt denn das für Priska und Aquila? Hey, die sind erst vor anderthalb Jahren nach Korinth gekommen, haben sich was Neues aufgebaut, ja, sind irgendwie als Flüchtlinge dahin gekommen, mussten sich ein neues Häuslein bauen, mussten ihr Unternehmen komplett neu aufbauen, keine Geschäftsbeziehungen gemacht, hatten sich gerade irgendwie wieder was aufgebaut, um leben zu können. Und jetzt nimmt Paulus sie halt mit. Also vielleicht waren das ja so Weltenbummler und die hatten Bock, irgendwie 300 Kilometer Seeweg in so einer Nussschale hin und her zu juckeln und wollen irgendwie Neues erkennen. Aber ich glaube, das war nicht der Punkt, warum sie das getan haben. Also irgendwas muss in der Zwischenzeit ja auch passiert sein. Irgendwas muss Paulus denen ja gesagt haben oder sie hatten selbst den Eindruck, hey, das sollen wir tun, wir sollen da mitgehen. Und ich glaube, sie haben etwas erkannt. Sie haben erkannt, Reich Gottes und die Gemeinde hat nichts mit einem Zeitvertreib, mit einem Hobby zu tun, sondern es ist etwas, was Berufung ist. Und ich meine nicht Berufung, dass du jetzt Pastor werden sollst oder die Pastoren werden sollen oder Missionar oder sonst irgendwas, sondern eine, ich nenne es mal ganz allgemeine Berufung, die jeder Christ hat. In 1. Petrus 2 heißt es, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Das ist eine generelle Berufung für Christen. Die hast du. Da brauchst du gar nicht weiter nach Berufung suchen. Das gilt für dich. Und ich glaube, das ist etwas, was die beiden erkannt haben. Und für mich wird daran deutlich, Gemeinde ist kein Hobby. Gemeinde ist kein Zeitvertreib, wo ich mitmache, wenn es mir gerade Spaß macht. Das sind harte Worte, oder? Ich will nicht irgendwie so machen. Gar nicht, aber die harten Worte oder die ehrliche Worte benutzen. Das hat etwas mit einem Bild von Gemeinde zu tun. Manchmal ist Gemeinde einfach nur mein Hobby. Das ist auch okay, wenn zum Teil das dein Hobby ist und du gerne Zeit hier verbringst. Es ist ja auch gar nicht verboten, dass Dinge Spaß machen. Aber es ist kein Hobby, sondern es ist ein Teil deiner Berufung. Ich finde, bei Priska und Aquila, die hätten ja auch sagen können, hey Paulus, weißt du was, war nett mit dir, dass du hier so bei uns gewohnt hast. Ey, wir beten auch weiter für dich, viel Spaß. Aber es war in dem Moment dran, eine Entscheidung für sie zu treffen, einen nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, es war eine Herausforderung für sie, zusammen mit Paulus die Sachen zu packen, neues Land zu erobern. Hey, das waren Menschen wie du und ich aus Fleisch und Blut, die haben ihre Freunde da auch zurückgelassen. Und ich habe mich gefragt, bin ich bereit, für das Haus Gottes Dinge hinten anzustellen, für seine Gemeinde, für das Reich Gottes, was ja nicht identisch ist mit Gemeinde, das ist größer. Bin ich da bereit, Dinge hinten anzustellen, über das normale Maß hinaus zu investieren? Mich begeistern Leute, die voller Leidenschaft das tun. Und ich, ja, manchmal überlegt man, sage ich das jetzt oder nicht? Darf er das? Und ja, es gibt ein zu viel. Gott will nicht dein Burnout fördern. kümmere dich gut um deine Familie, mach deinen Job gut, hab in Zeiten der Entspannung, aber nein, lass das Haus Gottes bitte niemals zu einem drittklassigen Hobby werden. Die Möglichkeiten, die wir haben, die Kapazitäten sind unterschiedlich und das ist auch in Ordnung, aber die Liebe zum Haus Gottes wird auch in meiner Zeitgestaltung deutlich. Unsere Kirche ist und darf niemals aufgebaut sein auf den Gaben und Talenten von einigen wenigen. Nicht von Jan und mir oder von den Leitern oder von keine Ahnung wer, sondern auf dem Einsatz und von dem Opfer von vielen. Ihr habt ja heute ein letztes Mal diese Umschläge auf eurem Sitzplatz und vielleicht habt ihr ihn schon alle auf eurem, an eurem Kühlschrank drangepinnt. Und auch dort geht es ja, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, geht es ja auch ein bisschen um Prioritäten setzen. Was ist es mir wert? Bin ich vielleicht ein Opfer zu bringen, damit mehr möglich ist? Wenn du Gast bist, wenn du sagst, hey, definitiv nicht, es ist völlig in Ordnung, pack's beiseite, lass es liegen, überhaupt kein Problem, kein Zwang. Aber auch hier die ehrliche Herausforderung, hey, frag mal Gott, Gott, legst du mir was aufs Herz, was ich in 14 Tagen hier mitbringen soll, damit dein Haus wachsen kann? Es geht darum, letztlich mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, ihren Weg zurück zu Gott zu finden. Zu sagen, hey, wir wollen Chancen schaffen, damit Menschen Teil dieser göttlichen Familie werden können. Und unsere Berufung als Gemeinde besteht darin, eine Perspektive für die Menschen in dieser Stadt aufzuzeigen, Salz und Licht zu sein, heißt es ja immer so schön in der Bibel. Nimm das doch nochmal mit, wenn du es noch nicht gemacht hast. Bete zu Hause drüber. Gott, leg's mir was aufs Herz. Und wir glauben daran, dass wir am 6.3. etwas zusammenlegen werden, womit wir diese Dinge umsetzen können. Und das erste ist eine Übersetzungsanlage und Übersetzungskabinen, weil wir glauben, dass Gott möchte, dass hier unterschiedliche Nationalitäten zusammenkommen können und dass sie in ihrer Sprache verstehen können, was das Evangelium ist. Das ist der erste Part. Wir möchten, dass Menschen auch im Sommer hier sitzen können und nicht umkippen. Gestern hatten wir so einen Installateur da, der hat uns ein bisschen was erzählt, was möglich ist, was wir umsetzen können. Also wir brauchen frische Luft hier im Sommer. Wer im Sommer schon mal hier war, mit vielen Leuten weiß, ist echt schwierig. Und das andere ist Technik. Alles wird älter, auch Technik. Und irgendwann setzt die aus und dann allein die Masse. Ich meine, wir können so ein Megafon nehmen und versuchen, das damit zu machen. Aber auch das ist etwas, wir wollen möglich machen, dass Menschen Teil des Hauses Gottes sein können. Teil der Familie werden können. Du hast dir bestimmt schon in deinem Kalender den 6. März fett eingetragen, so Rotstift, und hast gesagt, Umschlag mitbringen und gute Laune, weil wir wollen das ganze Ding feiern. Ich habe gesagt, ich habe vor ein paar Wochen über David gepredigt, über den Tempel, und die haben hinterher richtig gefeiert. Das wollen wir auch machen. Also schreib dir doch in deinen Notizblock, ich bringe auch noch ein paar Snacks mit. Meinetwegen kannst du eine Flasche Sekt einpacken, alkoholfreien. Fingerfood oder Kuchen, aber keine Suppe, also alles, was auf eine Serviette oder so einen kleinen Teller passt. Ja, pack das mit ein. Wir wollen nach dem Gottesdienst, wollen wir das gemeinsam feiern. Wir wollen im Gottesdienst, werden wir das Ergebnis schon bekannt geben. Wir wollen das gemeinsam feiern, so wie David das gemacht hat mit dem Volk damals. Okay? Flupp, zurück zu Aquila und Priscilla. Haben wir das auch. Apostelgeschichte 18, Vers 24. Folgende. Inzwischen war ein Jude mit Namen Apollos aus dem ägyptischen Alexandrien in Ephesus aufgetaucht, ein äußerst redegewandter Mann, der sich gut in der Schrift auskannte. Er war im christlichen Glauben unterwiesen worden und erzählte den Menschen mit großer Begeisterung von Jesus. Allerdings kannte er nur die Taufe des Johannes. Als Priscilla und Aquila ihn so furchtlos in der Synagoge predigen hörten, nahmen sie ihn beiseite und erklärten ihm den Weg Gottes genauer. Sind wir noch auf der Folie? Okay. Apollos hatte vorgehabt, nach Achaia zu gehen. Die Christen in Ephesus bestärkten ihn in diesem Plan. Sie schrieben einen Brief an die Gläubigen in Achaia und baten sie, ihn freundlich aufzunehmen. Dort angekommen, bewährte er sich und erwies sich als überaus hilfreich für alle, die durch Gottes Gnade zum Glauben gefunden hatten. Priska und Aquila haben sich also in Ephesus niedergelassen, sind Teil der gerade entstandenen Gemeinde geworden und prägen Entscheidendes mit. Die beiden hatten von Paulus ja in Korinth gelernt, wie sie Gemeinde stärken können. Sie waren Puls mit dabei, wie Paulus das gemacht hat in Korinth. Und in diesen Versen gibt es ja wieder nur diesen Kurzeinblick über das Leben von den beiden. Da heißt es, sie nahmen ihn, also Apollos, beiseite und erklärten ihm den Weg Gottes genauer. Sie hatten von Paulus gelernt, wie es geht, andere in Jüngerschaft anzuleiten. In der Bibel, habe ich ja schon gesagt, finden wir Paulus und Timotheus die absolute 1:1-Betreuung. Und mehr oder weniger kopieren sie das hier. Das, was sie über Paulus gelernt haben in dieser ersten Phase, kopieren sie jetzt und machen es wieder. Sie investieren in Apollos. Und ich glaube, dieses, was da so ganz kurz heißt, sie nahmen ihn beiseite. Ich glaube nicht, dass sie ihn da einmal gehört haben und gesagt, hey, komm mal ran. Wir erzählen immer hier so und so und so ist das. Ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist, sondern ich glaube, dass das ein Prozess war, mit Sicherheit über mehrere Monate. Aquila und Priska sind zu geistlichen Eltern, zu Vater und Mutter für Apollos geworden. Das war der nächste, ich nenne es mal Entwicklungsschritt in ihrem Jüngerschaftsprozess. Ja? Sie haben eine Entscheidung getroffen, Berufung sind mitgegangen und nun haben sie auf einmal Verantwortung für Einzelne übernommen. Sind Vater und Mutter im Glauben geworden. Da ist jemand, der voller Eifer ist, der hat zwar noch nicht alles geblickt, dieser Apollos, aber sie erkennen in ihm das Potenzial und investieren sich in diesen einen Menschen. Und ich finde es Hammer, was daraus erwächst, wo sie Anteil daran haben. Ja, es war nicht dieses kleine Schokoladenstück, was sie gegeben haben, sondern es war eine weitere Zahl, was sich potenziert hat. Und in Vers 27 heißt es, Apollos bewährte sich und erwies sich als überaus hilfreich für alle Gläubigen. Und sie hatten Anteil daran. Sie haben etwas multipliziert. Es ist mehr geworden. Nicht nur eine einfache Addition. Und in ihrem Prozess von Gastgebern für Paulus haben sich entwickelt zu Menschen, die Verantwortung für andere übernehmen können. Sie prägen Apollos, der wiederum Segen wird für andere. Und um die beiden herum entsteht geistliches Leben. Es fangen Dinge an zu wachsen, zu blühen. Und wenn du schon Christ bist und länger mit Gott unterwegs bist, da möchte ich dich an dieser Stelle auch wieder herausfordern. Guck doch mal, ob du nicht Vater und Mutter im Glauben für andere sein kannst. Das ist der natürliche Prozess. Du fängst an als Baby, als Kleinkind, brauchst kleine Nahrung und du wächst, du wirst größer und du wirst erwachsen im Glauben. Und Erwachsene, im Regelfall produzieren sie Nachkommen. Es entsteht neues Leben, geistliches Leben, Väter und Mütter im Glauben. Eine Möglichkeit wäre, hey, hast du mal überlegt, eine Kleingruppe zu starten? Menschen zu Hause zu geben, wo sie aufwachsen können? Oder Mentor zu sein für die jüngere Generation? Zu sagen, hey, ich bin für die da. Ich habe 10 Jahre meines Lebens, bin ich schon Christ, ein bisschen was weiß ich. Du musst überhaupt nicht perfekt sein, du musst die Bibel nicht auswendig kennen, du musst nicht der Oberhero sein. Einfach eine Zeit mit Gott schon unterwegs gewesen sein. Das ist wichtig. Wer von uns hätte sich nicht einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter gewünscht? Vielleicht hattest du das, dann hast du echt ein Vorrecht, wo da etwas passiert ist in deinem Leben und du weißt, wie sehr du davon profitiert hast. Ermögliche doch anderen um dir herum geistliches Wachstum. In Römer 16 heißt es dann, grüß Priska und Aquila, die meine Mitarbeiter im Dienst für Christus Jesus gewesen sind. Sie haben sogar ihr Leben für mich aufs Spiel gesetzt und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle Gemeinden. Bitte grüßt auch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus trifft. Und in dem Römerbrief, den Paulus ja geschrieben hat, finde ich, da sind auch mal so 2 Punkte drin, die begeistern mich, wenn ich mir das Leben von Priska und Aquila angucke. Wenn dein Ausbilder, also in diesem Fall Paulus, dir so ein Zeugnis ausstellt, ja, in einem Brief, den hunderte Leute lesen, das ist schon cool, oder? Nicht nur ich bin dankbar, sondern auch alle Gemeinden. Priska und Aquila sind im Lauf der Jahre zu leitenden Persönlichkeiten des, ich habe es mal, paulinischen Gemeindenetzwerks geworden. Sie waren in Korinth, in Ephesus und wer weiß, in wie vielen anderen Städten auch noch. Sie haben Verantwortung für viele auf einmal übernommen. Ganze Gemeinden waren ihnen dankbar, ja nicht grundlos. Die Bibel schreibt an dieser Stelle ja irgendwie nicht mehr dazu und ist so ein bisschen unserer Fantasie überlassen. Aber wenn Paulus sagt, dass alle anderen Gemeinden ihnen auch dankbar waren oder dankbar sind, dann scheinen sie irgendetwas getan zu haben, was Paulus dazu veranlasst, so einen Satz zu schreiben. Einfach so klatscht er denen da nicht hin, um eine Nettigkeit zu machen. Das ist der eine Punkt. Hey, was für ein Zeugnis. Sie haben Verantwortung übernommen für viele. Das war ein nächster Schritt für sie. Und das, was ich auch cool finde, Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Rom, wahrscheinlich so um das Jahr 56 nach Christus. Und wer so ein bisschen Zahlengedächtnis hat, am Anfang habe ich gesagt, Priska und Aquila wurden 49 nach Christus aus Rom vertrieben. Und wenn man sich den Text anguckt, dann heißt es, bitte grüßt auch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus trifft. Das heißt, diese beiden sind wieder zurück nach Rom gegangen und haben dort in ihrem Haus eine neue Gemeinde gegründet. Nach all diesem Prozess, den sie durchlaufen sind, sind sie zurück und haben eine neue Gemeinde gestartet. Sie waren 7 Jahre bei Paulus in der Lehre, haben viel gelernt, haben Verantwortung übernommen, sind im Kleinen treu geblieben und aus Großes raus erwachsen. Hey, will ich jetzt sagen, jeder soll Gemeindegründer werden? Nee, aber vielleicht wirst du einer. Sie haben ihr Leben für Paulus riskiert. Das waren also harte Jahre für sie, diese 7 Ausbildungsjahre. Ja, also Leben riskieren heißt schon was. Aber dann werden sie zum Jackpot für die ganze Stadt. Es ist etwas multipliziert worden. Hey, wer weiß denn, welchen Weg Gott mit dir vorhat? Die großen Dinge beginnen mit kleinen Schritten. Es beginnt damit zu sagen, hey, ich gebe mehr als dieses nur gefällt mir. Ein bisschen mehr. Kleine Dienste, wo Gott diesen Treue-Test macht. Und dann kommen Herausforderungen, wo Gott Prioritäten abcheckt. Wo es gilt, Entscheidungen zu treffen. Und daraus erwächst schließlich Verantwortung für andere. Und ich möchte dich ermutigen, egal in welcher Phase du gerade stecken magst, ob es dran ist, mehr als dieses Gefällt mir zu geben oder ob Gott gerade eben diesen Prüfer anlegt oder ob der Schritt dran ist, Verantwortung für einzelne andere zu übernehmen, geistlicher Vater, geistliche Mutter für andere zu sein, wag doch den nächsten Schritt. Warte nicht auf irgendwas, was da passiert, sondern wenn dieser Schritt dir vor Augen steht, dann geh ihn, mach ihn. Hey, wenn du sagst, ich will eine neue Kleingruppe starten, weil ich glaube, da hat Gott etwas, das ist für mich der nächste Schritt. Du kriegst von uns alle Ressourcen, die du brauchst. Hier ich Unterstützung, einen Coach an die Seite, alles. Aber wag doch diesen Schritt, damit geistliches Wachstum entstehen kann. Dafür braucht es, dass Leute mutig sind, mutige Schritte gehen, den nächsten Schritt machen. Gott liebt es, mit Menschen Geschichte zu schreiben. Und über Priska und Aquila gibt die Bibel nur diese 6 Verse her, 2 habe ich noch gar nicht erwähnt. Aber ihre Geschichte dahinter ist so viel größer. Die werden nur so kurz erwähnt. Weißt du was, deine und meine Geschichte will in der Bibel nicht stehen, ist abgeschossen, hat sich erledigt. Aber die Geschichte hinter unserem Leben ist so viel größer. Und Gott liebt es, diese Geschichte zu schreiben mit dir und mit mir. Sie ist bedeutend, weil es die Fortsetzung der Apostelgeschichte ist. Das, was wir hier tun, ist die Fortsetzung. Und ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Ich würde gerne noch beten. Gott, ich bitte dich darum, dass du uns unseren nächsten Schritt einfach vor Augen hältst. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns etwas aufs Herz legst. Und da, wo wir vielleicht angesprochen sind, da möchte ich bitten, dass du uns den Mut schenkst, dass du uns Leute an die Seite schenkst, die uns in dem ermutigen und vorantreiben, den nächsten Schritt zu machen. Ich möchte dich bitten, dass wir vor Augen haben, welche Berufung du in unser Leben hineingelegt hast. Eine ganz allgemeine Berufung, aber vielleicht auch eine ganz persönliche Berufung. Ich möchte dich bitten, dass wir da dran sind, dass wir bereit sind, dir nachzufolgen, auch wenn es manchmal was kostet. Auch wenn es heißt, Prioritäten zu setzen, die scheinbar im ersten Moment nicht zu unserem Besten dienen. Aber Gott, ich möchte dich bitten, dass wir so ein Herz haben, dass wir sehen, dass wir uns wünschen, dass geistliches Leben um uns herum entsteht. Dass Menschen in Verbindung mit dir kommen, dass Menschen tiefer wachsen, tiefer verwurzelt werden, dass sie leidenschaftliche Christus-Nachfolger sind. Und ich möchte dich bitten, dass du das in unsere Herzen hineinpflanzt. Gott, ich bitte dich, dass Entscheidungen festgemacht werden, dass wir sagen, wir gehen den nächsten Schritt. Da, wo du uns das vor Augen hältst, da wollen wir das machen. Wir wollen die Entscheidung treffen, zu gehen. Weil du an unserer Seite bist. Gott, ich möchte dich bitten, brenn das wirklich in unsere Herzen ein, dass es nicht vergeht, dieser Moment, sondern dass du, ja, dass wir dich verankerst und dass wir heute Nachmittag den nächsten Schritt festmachen. Amen.